Werkstattgespräche, der Macher-Podcast.
Irgendwann hat Christian Staffler sich den Hornbach-Claim »Es gibt immer was zu tun« zu Herzen genommen. Seitdem verbringt er seine Freizeit damit, was zu tun. Neuerdings veröffentlicht er seine Projekte auch auf YouTube. Seine größte Leidenschaft gehört einem Elektrofahrzeug namens Renault Twizy. Wir reden aber hauptsächlich über seine anderen großen und kleinen Projekte.
Hallo Holger, grüß dich.
Dein ältestes Video ist 5 Jahre alt. Hast du vorher keine Sachen gebaut oder einfach nur keine Videos gemacht?
Vorher war YouTube für mich eigentlich irgendwie nicht so ein Medium, was mich da weiter interessiert hat. Und ich habe dann erst vor 5 Jahren eben erst gemerkt, als es mit den Twizys losging, dass man da doch relativ einfach ein paar Videos an andere Leute weiterschicken kann. Und dann hat sich das einfach so ein bisschen entwickelt. Projekte mache ich eigentlich, seit ich, glaube ich, 13 Jahre alt bin. Ich habe als Kind, wo andere sich ein Moped gewünscht haben oder ein Luftgewehr, habe ich ein Schweißgerät bekommen damals.
Nein!
Ein elektrisches Schweißgerät, und das war das Geburtstagsgeschenk schlechthin. Und letztendlich lief es dann darauf raus, dass wir Tandems gebaut haben und Tridems. Und also damals gab es ja noch diesen ganz normalen Sperrmüll. Heute gibt es den ja nicht mehr so. Heute wird er ja individuell abgeholt. Damals standen da Fahrräder irgendwann, wenn der dritthöchste Feiertag im Land war. Der höchste ist Weihnachten, der zweite Ramadan, der dritte war Sperrmüll. Und dann sind wir losgezogen und haben geholt, was weiß ich, alte Moped-Motoren, um aus einem Cat-Car einen Go-Kart zu bauen, oder eben Fahrradrahmen, Felgen, und haben dort die wildesten Gefährte zusammengebaut. Und damals, ich sag mal, in den Anfang der 80er muss das gewesen sein, schweißen zu können, das war natürlich schon eine Geschichte, das hatte nicht jeder, und da kamen ganz lustige Ergebnisse zustande.
Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, dir ein Schweißgerät zu wünschen?
Boah, das, wenn ich jetzt wüsste. Ich sag mal, ich habe den großen Vorteil gehabt, dass mein Papa handwerklich sehr geschickt war. Der war zwar als Innenarchitekt tätig, hat aber eine handwerkliche Ausbildung gemacht als Polsterer und Tapeziermeister. Und da habe ich einiges mit abbekommen. Ich durfte schon als Kind mit der Kreissäge arbeiten und war eigentlich da immer sehr interessiert. Ich habe alles zerlegt, egal ob ich es durfte oder nicht. Und wenn es die Kamera vom Papa war, also über das Zusammenbauen reden wir nicht, aber auseinander habe ich sie bekommen. Und letztendlich irgendwo, man konnte Holz zusammenschrauben, man konnte irgendwas zusammennageln, aber du konntest halt einen Fahrradrahmen, der geht nur schweißen. Und dann habe ich mir halt irgendwann mal überlegt, Mensch, das wäre doch was, wenn man da an ein Schweißgerät irgendwie rankommen könnte. Das würde ja ganz neue Möglichkeiten eröffnen, so im Bau von irgendwelchen Sachen. Und dann habe ich mir eben eins gewünscht, und siehe da, es kam dann auch, ne?
Hat das aus deiner späteren Entwicklung irgendwas gemacht? Bist du dann auch beruflich in so eine Richtung gegangen?
Nein, nicht wirklich. Beruflich war ich mehr oder weniger Bürohengst. Also ich war im Verkauf, im Vertrieb. Das war eigentlich eine völlig, völlig andere Richtung. Mag daran liegen, dass ich durchaus auch eine große Klappe habe und ganz gut mit Leuten kann. Ich weiß gar nicht, der handwerkliche Bereich als Beruf hat mich eigentlich nicht wirklich interessiert. Mag sein, weil das vielleicht irgendwo zu sehr dann in eine Richtung gegangen wäre. Ich meine, du hast ja gesagt, du hast dir ein paar YouTube-Videos angeguckt. Ich bin da nicht festgelegt auf Material, auf eine Richtung, auf irgendwelche Projekte, wie manche sagen, ich baue nur, was weiß ich, irgendwas, sondern mir fällt irgendwas ein, und dann bilde ich mir halt ein, Mensch, das kannst du ja auch. Manchmal klappt's, meistens klappt's, manchmal klappt's auch nicht. Und was es dann letztendlich ist, das ist erstmal völlig egal. Wenn ich es mal zutraue, wird es probiert. Ob das ein Pizzaofen ist, ob das eine Sauna ist, ob das Crokinole-Spiele sind, ich weiß nicht, die wirst du nicht kennen, die hat Stefan Raab damals mal bekannt gemacht. Das sind so Brettspiele, wo man so Steine schnippt über ein großes Brett. Das ist so eine Mischung aus 90% oder 80% doch zielgerichtetes Schnippen und 20% Glück. Und die Dinger machen irre Spaß. Das ist wohl in Kanada so verbreitet wie bei uns, Mensch, ärgere dich nicht. Und bei uns ist das faktisch unbekannt. Und wir haben das eben im Fernsehen gesehen, oder besser gesagt, ein Kumpel hatte das im Fernsehen gesehen und hat gesagt, Mensch, sowas hätte er gern, das schaut echt toll aus. Und dann hat von dem wiederum einer gesagt, geh doch mal zum Christian, der kann sowas sicher bauen. Und wir gucken uns den Video an gemeinsam, und ich sage, na komm, das probieren wir halt. Und ja, letztendlich haben wir da, glaube ich, ich weiß nicht mehr, 25 Stück oder was davon gebaut, weil jeder Spätzle und sonst was wollte unbedingt so ein Ding haben. Und ja, so entstehen solche Projekte einfach manchmal ohne, ja, ohne großen Grund.
Du sagtest, du warst im Vertrieb. Arbeitest du mittlerweile gar nicht mehr? Machst du jetzt nur noch Projekte? Nee.
Ja.
Und da kannst du davon leben?
Nein, um Gottes Willen. Das, was ich jetzt mache, ist alles absolut non-commercial. Ich war, wie gesagt, im Verkauf. Ich war nicht ganz erfolglos unterwegs und ich habe geguckt, dass ich meine Kohle zusammenhalte. Und es ist ja bekannt, dass im Verkauf das Schmerzensgeld ein bisschen höher ist wie woanders. Und wenn man es dann, ich sag mal, noch einigermaßen vernünftig anlegt, und ich habe hier relativ viel in Photovoltaiksysteme investiert in den letzten 15 Jahren. Ich habe geschaut, dass ich mein Geld zusammenhalte. Andere, sagen wir mal, die in meiner Branche unterwegs waren, die haben halt im Frühling 3 Wochen Mauritius und im Winter 3 Wochen Seychellen oder irgend sowas gemacht. Und wir sind halt alle 2 Jahre mal 2 Wochen mit den Kindern irgendwo in die Türkei geflogen. Und das, was da übrig bleibt, haben wir eigentlich von Anfang an immer so untergebracht, dass es letztendlich zielführend war. Ich hatte immer vor, mit 50 den Löffel hinschmeißen zu können. Und das hat dann tatsächlich auch geklappt.
Wie sieht denn, wenn man so, das ist ja Frühverrentung fast schon, wie sieht da der Tagesablauf bei dir aus?
Also die Frühverrentung, die verbitte ich mir. Mein Tagesablauf sieht aus wie bei jedem anderen normalen arbeitenden Menschen auch. Aufstehen, 7 Uhr. Und dann Frühstück, und dann habe ich unter anderem 2 Töchter. Der einen habe ich vor ein paar Jahren ein Haus kernsaniert, Baujahr 1957. Da ist außer dem Dach und den Außenwänden eigentlich kein Stein mehr auf dem anderen geblieben. Böden raus, zusammen mit dem Schwiegersohn, Fußbodenheizung rein, Wände raus, neue Wände eingezogen. Also ein Komplettumbau sozusagen. Und dieses Jahr steht, nachdem ich Opa geworden bin, jetzt dort eine Erweiterung an. Wir werden jetzt da noch auf die Garage 2 Kinderzimmer und ein Büro draufsetzen. Da ist eine große Garage mit dabei. Jetzt wartet auf mich die Terrasse. Da haben sie jetzt schon angefangen, die 2. Aber jetzt geht es so an die Feinarbeit, hier Split abziehen und solche Scherze. Und du weißt ja, wenn man sowas noch nie gemacht hat, die Terrasse soll ja hinterher nach Möglichkeit auch gerad werden. Und das ist halt nicht ganz so einfach, wenn man sowas noch nie gemacht hat. Ja, die 2. Tochter hat auch ein Haus, das war auch ein Ausbauhaus. Also du siehst, langweilig wird mir nicht. Und dann habe ich nebenbei noch mein Hobby mit den Twizzies, daher ja auch der YouTube-Kanalname. Diese kleinen Elektroautos, an denen habe ich irgendwie einen Narren gefressen.
Und da kommen wir später noch zu den Elektroautos. Dieses Haus kernsaniert, wirklich eigenhändig, oder gibt es irgendwas, wofür du dir auch noch professionelle Fachhandwerker holen musst?
Ja, habe ich. Für die Unterschrift bei der Elektroverteilung.
Das heißt, es gibt nichts, was du nicht bauen würdest, wo du dich nicht rantraust?
Ja, also ich habe es mit dem Atomkraftwerk noch nicht versucht. Nein, Spaß beiseite. Also es gibt mit Sicherheit Dinge, wo ich sage, was weiß ich, geh mal an diesen ganzen Bereich, ich sag mal, echter Starkstrom. Also ich rede jetzt nicht von einer Kreissäge mit 400 Volt, ich rede von diesen armdicken Kupferschienen irgendwo, wo einfach die elektrischen Kenntnisse, die ich habe, nichts mehr mit dem zu tun haben, was da draußen in der Realität stattfindet. Also oder was weiß ich, irgendwo chemische Sachen oder also Dinge, die wirklich ein Gefahrenpotenzial beinhalten, das man einfach nicht mehr überblicken kann. Da lasse ich dann schon die Finger davon. Aber so im Hausbau, also ob das jetzt Mauern, Putzen, Böden legen, Böden legen, also Böden. Ob Laminat, ob Teppich, ob, ja, was willst du? Ich hab hier meine Halle, wo ich jetzt hier bin, mein Männerspielplatz, wie ich immer so schön sage, die habe ich. Ja, was haben wir denn hier? Ihr habt einen Handwerker. Es war derjenige da, der das Stahlgerüst für die Halle aufgestellt hat. Weil das Stahlgerüst von so einer Halle, das kannst du dir vorstellen, die Träger sind 15 Meter lang. Ich weiß nicht, was der wiegt, 3 Tonnen, 4 Tonnen, die kannst du nicht mit der Hand drauf machen. Das hat er auch behauptet, dass es mit dem Dach nicht geht. Die haben wir aber dann mit den Kumpels zusammen doch mit Bergseilen hochgezogen. Also die Träger waren das letzte, wo ein Profi hier aufgestellt hat. Auch die Fundamente habe ich selber gemacht. Ja, und dann der komplette Innenausbau, Gas, Wasser, du weißt schon was, Strom, Böden, alles Mögliche. Ja, also das sind ja alles keine Hexenwerke. Das ist ja ganz normal.
Ich kann's nicht.
Ja gut, du kannst andere Sachen.
Ich hoff's. Sag mal, so eine Terrasse, die soll ja hinterher auch gerade sein, hast du gesagt. Ja. Wie macht man eine Terrasse denn gerade?
Ja, grundsätzlich einfach mal nicht schief bauen. Okay, nein. Einen vernünftigen Unterbau drunter, sauberes Mineralbetonbett, abrütteln. Es hängt jetzt natürlich davon ab, was du für eine Terrasse willst. Also die hatten sich Holz in den Kopf gesetzt. Ich habe es mit Engelszungen versucht, ihnen so auszureden, dass sie nicht das Gefühl haben, ich red's ihnen aus, weil sonst wäre es nichts geworden. Gestern bekam ich die Nachricht, es wird doch Stein. Da sind mir jetzt ein paar Steine vom Herzen gefallen. Nicht, weil ich Holzterrassen nicht mag, sondern weil die Holzterrassen einfach eine überschaubare Lebensdauer haben. Und eine Steinterrasse, wenn sie einmal vernünftig gemacht ist, die hält halt doch eine Zeit lang. Ja, dann halt ein vernünftiges Schotterbett drunter, drüber eine Splitschicht, so dick wie unbedingt nötig, so dünn wie möglich. Einfach ein paar Rohre drauf, ins Wasser legen mit der Wasserwaage, sauber abziehen und dann geht's los mit dem Verlegen. Also es ist, wenn man mal zugeguckt hat, es ist wirklich keine Kunst und kein Hexenwerk. Man soll es halt irgendwo mal beim Kumpel mitgemacht haben oder zweimal und dann kriegt man das auch selber ganz gut hin.
Mehr brauchst du auch nicht. Du musst es dir nur einmal angucken, einmal mitmachen und dann kannst du es von alleine.
So in etwa, ja.
Vorhin sagtest du, manchmal klappt es, manchmal klappt es halt nicht. Was klappt denn nicht?
Was klappt nicht? Also,
gibt es irgendwie so einen Klassiker, an dem du immer wieder scheiterst?
Jein. Also ich arbeite mich jetzt so langsam ran an dieses Thema präziser Holzbau. Also ich sag mal, Holzbau gibt es ja so mehr im Bereich der, ich sag mal, Zimmerei oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob du meinen Geodom gesehen hast auf YouTube. Das ist so ein Gewächshaus mit fast 8 Meter Durchmesser und fast 4 Meter Höhe. Das ist so eine geodätische Kuppel. Das Ding ist, sagen wir mal, so das Ende der Zimmermannskunst, was die Präzision angeht. Da geht's dann schon langsam los von den ganzen Kanten und Schnitten, die müssen aufs Grad genau sein, dass das Ding hinterher auch eine Kuppel gibt und so. Das waren so bisher die Grenzen, wo ich immer gesagt habe, ja, noch viel genauer, da wird's dann einfach schwierig, weil da fehlt dir dann einfach die Fertigkeit, die ein Modellschreiner sich über Jahre mit den Händen erarbeitet. Du weißt, wie es geht, du kannst es im Prinzip auch, aber die Fertigkeit, die du ganz am Schluss brauchst, die fehlt dir halt ein bisschen. Und da bin ich jetzt gerade dabei, wie gesagt, nachdem ich Opa geworden bin, bastel ich jetzt die ersten Spielzeuge für den Kleinen. Und da bin ich jetzt die ersten Male im Bereich Hartholz unterwegs. Sonst war ich meistens Fichte oder Hemlock oder irgend sowas unterwegs. Und jetzt habe ich mal das erste Spielzeug aus Buche gebaut. Und da musst du natürlich schon, ich sag mal, anders arbeiten. Da gibt's nichts mit einer Schraube mal noch ein bisschen zudrehen und da geht der Spalt schon zu. Mit Fichte funktioniert das. Ja, mit Buche gibt's da keinen Spalt, den es zuzieht. Der ist dann da, wenn du ihn drin hast. Und ich sag mal, da lerne ich gerade noch mit Schmerzen immer wieder mal, dass nicht alles so geht, wie ich das mir vorstelle. Und dann hält es gegen das Licht und dann scheint da wieder das Licht durch. Ich meine, ja, kann man auch was machen. Da rührt man halt ein paar Sägespäne mit Weißleim an. Dann hat sich das Thema beim Zusammenleimen auch erledigt. Ist aber halt nicht unbedingt das, was ich mir so vorstelle, aber ich sag mal, es ärgert nur mich, jemand anders sieht's nicht.
Ist das eine Übung in Geduld, die du da gerade machst?
Ja, Geduld ist jetzt nicht meine allergrößte Stärke. Dazu bin ich zu, ja, ich sag's mal einfach, sprunghaft ist vielleicht der Fall. Ja, doch auch sprunghaft. Nee, ich habe zu viele Sachen im Kopf immer gleichzeitig, dass ich sagen könnte, ich bewundere so Menschen, die sich hinsetzen und über Wochen irgendwelche, ich weiß nicht, ob du den Ausdruck kennst, Nietenzähler oder Pufferküsser, also diese Modellbauer von diesen kleinen Modelleisenbahnen, das wird mich in den Wahnsinn treiben, weil da wenn nichts weitergeht und dann immer das Gleiche und sowas macht mir echt ein bisschen Probleme. Geduld üben, ja, das ein oder andere Mal mit Sicherheit, aber mit zunehmendem Alter, so seitdem ich die 50 überschritten habe, fällt es mir ein bisschen leichter.
Diese geodätische Kuppel, die du da gebaut hast, also wir haben ja hier kein Video und keine Fotos. Wie erklärst du eine geodätische Kuppel, wenn du sie nicht zeigen kannst?
Ganz einfach. Stell dir einen Fußball vor, und zwar nicht einen Fußball 2020, sondern einen Fußball, ich sag mal, 1985, so wie man den Fußball kennt. Schwarz-weiß, sechseckige und fünfeckige Lederflecken aneinander genäht. Das ist die Urform einer geodätischen Kuppel. Eine geodätische Kuppel ist eine selbsttragende Konstruktion, die im Prinzip aussieht wie ein Fußball, nur ist sie halt nicht mit Leder bespannt, sondern ja, je nachdem, manche sind mit Glas oder sonst was. Ich habe meine mit Gewächshausfolie, mit UV-fester Gewächshausfolie bespannt. Auch da hatte ich Glück, dass mich jemand rechtzeitig draufgebracht hat, dass man eine UV-feste Folie nehmen muss, weil Plastikfolie, also PVC-Folie oder PU-Folie oder was auch immer, die an der Sonne ist, die wird nicht sehr alt. Die ist nach dem zweiten, dritten Sommer zerfällt die in Einzelteile und diese Gewächshausfolie, das ist eine spezielle UV-stabilisierte Folie, kostet kaum mehr, aber mein Geodom ist jetzt 10 Jahre alt, er zerfällt jetzt übrigens langsam draußen vor sich hin, weil der ist innen Gewächshausklima, das heißt permanent hohe Luftfeuchtigkeit und es haben angefangen, so nach 3, 4 Jahren haben die ersten Holzschwammerl gewachsen. Und jetzt heuer im Frühling bin ich raus und wollte eigentlich das Gewächshaus herrichten für diese Saison. Ja, leider hat da schon ein bisschen jetzt der Herr Morsch zugegriffen und ist jetzt ein so ein Sechseck ineinander schon abgebrochen. Also das heißt, da steht ein neues Projekt an, Gewächshaus erneuern.
Hätte ein anderes Holz länger gehalten?
Ja, mit Sicherheit, aber das kannst du nicht erzahlen. Also ich sag mal, da müsstest du irgendwo in Richtung, also A, ich möchte nicht unbedingt Tropenhölzer für sowas verwenden. Und B, ich denke, dann bist du allein vom Holz her im Bereich mehrerer tausend Euro. Und das ist es mir einfach nicht wert. Ja, wenn du es mit Fichte machst, dann bist du irgendwo so bei 600 Euro fürs Holz. Da kannst du sagen, wenn das 10 Jahre hält, dann hat es sein Geld verdient und das Bauen hat Spaß gemacht. Man könnte versuchen, irgendwelche einheimischen Hölzer zu nehmen, die ein bisschen wetterfester sind. Aber stell dir mal vor, du brauchst da ein paar Kubikmeter Eiche. Das kannst du nicht erzahlen.
Ja. Baut man so ein Ding eigentlich aus dem Stand? Nee, ne? Das muss doch sehr präzise geplant werden auch, oder?
Ich habe das Ding gesehen und es hat mir gefallen und es ist auch beeindruckend. Ja. Ich habe dann gesagt, wie geht das? Habe mich ein bisschen schlau gemacht und heute hast du ja den Vorteil, was halt vor 25 Jahren noch nicht ging, da musstest du jemand kennen, der jemand kennt, der einen kennt, der jemand kennt. Heute gehst du auf google.de und dann gibst einfach mal ein Geodom oder Dom oder Gewächshauskugel oder irgendwas und kommst relativ zügig auf Seiten, wo du Kalkulatoren hast, wo du die Winkel und die Längen von diesen Hölzern sehen und berechnen kannst. Das hilft dir schon mal weiter, dass du überhaupt mal ein erstes Gefühl bekommst, was du da machen musst. Des Weiteren bin ich dann irgendwann noch auf ein paar Videos gestoßen von einem Engländer, der unter anderem auch Pläne zum Kauf anbietet. Eines Musters, das ich also dort auch gesehen habe. Und da habe ich mir also dann tatsächlich gesagt, ja, also die, ich glaube, 25 Euro oder was auch immer wollte, die riskierst du jetzt mal, weil wenn du für alles in allem Material für rund 1000 Euro in die Hand nimmst, dann wirst du es nicht wegen 25 Euro am Plan sparen. Habe mir dem seinen Plan runtergeladen und der war wirklich gut. Habe den dann mit dem Rechner auf meine Maße umgerechnet, denn die Maße haben natürlich nicht gestimmt. Habe den auf meine Maße umgerechnet, aber da waren wirklich ein paar Tipps dabei, die waren Gold wert. Das wären Dinge, die du halt, wenn du selber gemacht hättest, erst wieder entdeckt hättest, nachdem du den Fehler schon gemacht hast. Ne?
Baut man so ein Ding eigentlich, weil es geil aussieht, oder hat das auch irgendwelche, ja, ich sag mal, statischen Vorteile?
Puh, das ist eine gute Frage. Gebaut habe ich ihn eigentlich, weil ich ein Gewächshaus wollte. Und dann habe ich mir mal angeguckt, was kostet denn ein Gewächshaus? Und ja, mein Gott, geh mal zu Hornbach in die Gartenabteilung und schau mal, was ein Gewächshaus mit 2 auf 3 Meter kostet. Und dann wirst du erstmal ein bisschen blass um die Nase, wenn du ein vernünftiges haben willst. Und dann hast du irgend so einen blöden Glaskasten, der jetzt eine unwahrscheinlich erotische Ausstrahlung hat im Garten. Also das ist so ein bisschen wie hier, wie heißt sie da, die englische Lady, die Krimis schreibt, da die Agatha Christie, so der Mörder ist der Gärtner, also furchtbar. Und dann habe ich gesagt, Mensch, da muss doch irgendeine andere Möglichkeit geben. Was kannst du denn da machen? Und ich weiß gar nicht, kam ich über Greenhouse oder über irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie ich auf die Idee, also irgendwann war da diese Kuppel. Und ich meine, du hast ja selber gesehen, das Ding schaut halt echt geil aus.
Ja.
Und ja, dann so entstehen halt bei mir Projekte. Und dann kommt das Haben-Wollen. Und dann kommt das, kriegst du es selber hin oder nicht?
Und ja, das wäre auch tatsächlich noch meine Frage. Wie kommst du eigentlich auf die Ideen? Also wir hatten hier schon fliegende Badewannen, wir hatten hier Amphibienfahrräder. Gemessen daran sind deine Projekte ja eher so alltäglich, also im nützlichen Sinne, also brauchbare, nutzbare Projekte. Wo kommen deine Ideen her?
Eigentlich aus dem täglichen Leben. Also ich sag mal, diese etwas strangen Geschichten, wie du sagst, eben in Anführungsstrichen fliegende Badewanne. Ich finde sowas geil.
Das war nicht in Anführungsstrichen, das war eine fliegende Badewanne.
Ich kenne die, die ist von diesen Jungs da aus München.
Ja, genau.
Ich guck mal die manchmal an, weil das sind auch verrückte Hunde da mit ihren U-Booten und was die alles bauen.
Aber hallo.
Die sind echt gut drauf, die Jungs. Ich bin da, also ich kriege meine Ideen in der Regel aus der praktischen Ecke. Irgendwann schreit einer, andersrum, wie war das? Der Schwager sagt Bescheid, der wollte auf den Brotbackkurs. Und er hat ihn zum Geburtstag geschenkt bekommen. Frag mich nicht, aus irgendeinem Grund hatte seine Frau keine Zeit und er hatte die Karten. Und hat mich gefragt, willst mitgehen, wir gehen auf den Brotbackkurs. Ja, was siehst du im Brotbackkurs? Ein Brotbackofen. Na, dreimal darfst du raten, was ich dann danach baue.
Ist das dieser große Lehmofen, den ich bei dir gesehen habe?
Das ist dieser große Lehm, also eigentlich ist es ein Pizzaofen, weil für einen klassischen Brotofen, den kannst du nicht mobil bauen, der würde zu schwer werden. Der muss die Temperatur ja über mehrere Stunden halten, wenn du einen Brotbackofen machen willst. Und dazu brauchst du dann so dicke Wände, dass der nicht mehr transportabel ist. Ich hätte das Ding aber eben gerne transportabel gehabt. Deswegen habe ich ihn dann letztendlich auf eine Europalette gebaut. Der Gag an der Geschichte war dann, dass wenn du diese Lehmkuppel außenrum stellst, dass, wenn du dir jetzt vorstellst, die haben eine Wandstärke, ich schätze mal so von circa 15 Zentimetern ungefähr.
Und fang mal unten an. Also du hast dein Fundament ist eine Europalette.
Also Fundament was hast du dann sind einfach erstmal 5 Europaletten, damit du auf eine Höhe kommst, dass du praktisch in der Grundebene, wo du die Pizza später einschießen kannst, normal arbeiten kannst, dass du auf Tischhöhe bist oder sogar ein bisschen höher. Also nimmst du 5 alte Europaletten, am besten keine neuen, weil die sind verloren. Dann habe ich auf die Europaletten erstmal Ytongsteine als Wärmeisolierung. Genau in dem Maß, wie die Europalette ist. Also diese 1,20 Meter mal 80. Und dann habe ich festgestellt, upsala, wenn man jetzt von diesen 80 Zentimetern links und rechts noch 2x 15 Zentimeter abzieht, das sind 30, das heißt, da bleibt in der Mitte genau noch 50 Zentimeter für den späteren Nutzraum.
Das ist eine halbe Pizza rein.
Es ist schon eine, aber sag mal, beim Pizzabacken hast du ja auch innen noch Feuer. Also im Gegensatz zum Brot, da kehrst du den Ofen ja raus und schiebst den Teig rein. Also was ich dann oft mache, da komme ich dann hinterher noch drauf, das sind die Semmeln dann nach der Pizza. Das klassische Brot backe ich da drin eher nicht. Wir machen Flammkuchen, Pizza. Wenn wir Twizy-Treffen haben, das ist natürlich der Aufschau schlechthin, weil jeder kann seine eigene Pizza backen, macht halt immer riesig Spaß. Also jedenfalls auf diese Ytongsteine habe ich dann, damit ich einfach eine größere Fläche kriege, das siehst du ja auch auf dem YouTube-Video, habe ich dann nochmal eine Schalung oben drauf gebaut, dass diese runde Kuppel praktisch 15 cm links und rechts über die Europalette rausschaut, aber nur diese Ohren. Und damit habe ich dann innen jetzt eine Fläche von ungefähr 80 cm als Nutzfläche. Ja, und das passt. Und sag mal, die Steigerung bei solchen Projekten ist dann immer ein Uhu-Projekt draus zu machen.
Uhu.
Uhu. Uhu heißt unter 100 Euro.
Ich bin immer noch beim Bau. Wie hast du diese Kuppel aufgebaut? Ist das Lehm oder was ist das?
Das kommt jetzt, warum ich Uhu sage. Also wenn du sagst, ich nehme irgendwas, einen Bausatz oder sonst was und stell den da drauf, dann bist du bei weit Uhu. Ich habe gesagt, ich will das Ding wirklich mit das ist so die Challenge 2. Wenn du sagst, es könnte funktionieren, dann machen wir die Challenge 2. Wie kriegst du das Ding jetzt als Uhu-Projekt auf die Reihe?
Und am besten nimm die Europaletten klaust, wie jedes anständige Kind. Ne?
Nein, um Gottes Willen. Also da hatte ich den riesen Glücksfall, dass ich hier im Gewerbegebiet eine Spedition hatte, die kaputten Europaletten auf großen Haufen gelagert hat. Und ich durfte mir die abholen, zum einen als Brennmaterial und zum anderen als Baumaterial. Und da sind natürlich welche dabei, die du mit ein paar Nägeln wieder zumindest auf das Niveau bringst, dass du sie als Grundgestell für solche Sachen verwenden kannst. Ich meine, was ich da sonst noch draus baue, ich denke, da kommen wir noch drauf. Ich sage nur Werkbank, aber das machen wir dann später. Die Europaletten waren also schon mal umsonst. Die Ytongsteine musste ich kaufen. Gut, ein paar Ytongsteine, 4 cm stark, 1,20 Meter auf 80, das kostet auch nicht die Welt. Ich weiß nicht, die kosten 10 Euro oder sowas. Ja, und dann bin ich losmarschiert und meine Halle hier steht am Rand einer ehemaligen Ziegelei. Die ist in den 70er Jahren oder was aufgegeben worden. Ist jetzt ein Biotop vom Bund Naturschutz. Und diese alte Lehmgrube hat natürlich die alten Lehmwände noch. Und da friert im Winter immer wunderschön der Lehm auf. Und dann, das muss er ja einmal auffrieren, ansonsten kannst du ihn nicht wirklich verwenden. Und ja, das heißt dann Rucksack nehmen, runter in die Grube mit 40 Kilo Lehm im Rucksack, wieder hoch. Das ist eine Steilwand aus dieser Grube hoch, da bist du oben, pfeifst du aus dem letzten Loch. Das ganze Zeug hier in der Halle anmischen mit 50% Sand, weil wenn man den reinen Lehm nimmt, der klebt zwar wunderschön, aber der springt und reißt furchtbar. Also du musst dann versuchen, irgendwo so eine Mischung zu finden aus Sand und Lehm, dass es noch gut klebt, aber nicht mehr so leicht reißt. Dann habe ich aus dem Zeug ziegelähnliche Formen. Ich habe mir so Holzformen gemacht, so ähnlich wie früher die Reichsbrandziegel, also so diese Kleinformatziegel. Habe dort, ich weiß gar nicht mehr, 200 irgendwas Ziegel aus diesem Ding geformt, habe die trocknen lassen, nicht gebrannt, also die sind nur getrocknet. Ziegel hält ja im getrockneten Zustand wahnsinnig viel aus. Das sieht man an diesen Bauten da, die es in Tunesien und Marokko und so gibt. Das sind ja alles ungebrannte Ziegel. Da regnet es halt wenig. Darum funktioniert das. Was er nicht aushält, ist Erschütterung. Dazu musst du ihn brennen. Aber so, wenn das Ding mechanisch nicht belastet wird, hält der enorm gut aus. Hatte dann diese 200 Ziegel und habe dann begonnen, eben diese Urkuppelform mit diesen Ziegeln und mit Lehm aufzumauern, habe ich noch unter anderem eine Packung Biberschwanzdachziegel. Jetzt weiß ich nicht, ob du weißt, was Biberschwänze sind, ob ihr die da oben bei euch habt. Das sind diese flachen, die so aussehen wie ein Biberschwanz. Bei euch oben gibt's mehr diese Dachpfannen, ja, diese Frankfurter Pfannen oder so. Wir haben hier sehr oft diese Biederschwanzziegel. Das ist praktisch
diese halbrunden.
Wie ein U sind
ja, genau.
Ungefähr. Außer haben eine glatte Oberfläche. Sind ungefähr einen Zentimeter dick oder eineinhalb und aus Ton. Und da habe ich mir eine Palette mit 10 Stück oder was gekauft als Boden für den Ofen, weil ich den Boden gerne in einem fertig gebrannten Ziegel haben wollte, weil wenn du den aus Lehm machst und jetzt, wenn du die Pizza reinschmeißt, hast du hinterher auf den Zähnen die Steine von dem Lehm. Das muss nicht sein. Und wenn ich was dick habe, dann ist es Pizza in einer Eisenschale zu backen, weil dann brauche ich keinen Pizzaofen. Dann kann ich es gleich in den Backofen reinschmeißen. Ja. Und deswegen sind also als Boden sind tatsächlich gekaufte Biberschwanzziegel drin. Und ja, dann oben eben die Kuppel drüber aus den Steinen. Dann kam auf die Steine eine so gut 5 cm dicke Schicht Stroh gemischt mit Lehm als Isolierschicht. Und dann ganz außen nochmal so 3-4 cm eine relativ fette Tonschicht, um schön die Kuppel glatt außen hinzubringen. Ja, und dann war er fertig. Und Gott sei Dank habe ich rechtzeitig erfahren oder oft genug mir Videos angeguckt und Berichte gelesen, dass man ihn nicht gleich heizen soll, weil wenn du den zu früh heizt und das noch enthaltene Wasser in diesem ganzen Material fängt das Kochen an, dann platzt dir alles. Also den musst du ganz, ganz langsam aufheizen. Ich habe dann Teelichter reingestellt. Ich glaube sogar, es ist ein Bild auf, weil wie gesagt, das war ein Projekt auch schon vor meiner YouTube-Zeit, darum ist das eine Slideshow von Bildern und nicht ein Video. Da sind, glaube ich, sogar Bilder drin, wieder so 40, 50 Teelampen. Das sieht aus wie so eine Kirche so ungefähr von innen. Schaut ganz wild aus. Und da kannst du halt relativ gut dosieren mit jedem Teelichtchen, was du mehr reintust oder weniger reintust, wie viel Hitze da innen entstehen soll. Und dann ist die Feuchtigkeit eben über ein paar Tage langsam ausgedampft. Und dann fängst du irgendwann an, ganz vorsichtig einzuschüren. Ganz ein kleines Feuerchen. Ja, und nach ein paar Tagen, wenn er dann trocken ist, dann schürst mal so weit ein, bis er halt innen mal 500 Grad hat. Und dann kühlst du den Boden ein kleines bisschen ab, wischst ihn einmal raus. Und dann rein mit der Pizza. Und ich denke, auch das siehst du in dem Video, da ist drin so eine Pizza in Originalzeit. Also nach, wenn es so eine ganz eine kleine, dünne ist, nach 40, 45, 50 Sekunden ist die Pizza fertig.
Hast du, also du feuerst den mit Holz? Lässt du das brennende Holz dann hinten in der Ecke liegen, wenn du die Pizza reinschiebst?
Also du schürst ihn erstmal so an, dass da drin wirklich Hellfire auf Erden ist. Also so richtig übel. Dann, wenn er mindestens eine Stunde, besser zwei Stunden mal so richtig gebrannt hat. Ich habe so ein Infrarotthermometer, ich kann da einfach reinleuchten, damit ich ein Gefühl habe, ungefähr wie warm das ist. Also du schaust, dass du den schon wirklich auf 600 Grad irgendwo bringst. Dann lässt du das Feuer ein wenig runterbrennen, dass du bloß noch Glut hast. Dann schiebst du die ganze Glut nach hinten in eine Ecke rein. Legst am besten noch ein, zwei kleinere neue Holzstückchen oben drauf, damit du auch noch Flammen hast. Dann strahlt es schöner. und wischt den Boden einmal mit einem nassen Lumpen raus und schaust, dass er so irgendwo um die 300 Grad hat. Nicht arg viel heißer, sonst verbrennt die Pizza einfach, aber so, die darf ruhig 300 Grad haben und der Ofen darf ruhig auch 400 haben, das ist kein Problem. Ja, und dann kommt die Pizza einfach direkt auf den blanken Tonboden und da immer reinfilmt, also da musst du mal aufpassen, dass da die Hände uns Handy nicht schmelzen anfangen, so ungefähr. So heiß ist das, wenn man vorne durch den Eingang rein filmt. Und da sieht man auch, innerhalb von kürzester Zeit fängt der Käse schmelzen an. Und ich fand es halt deswegen so toll, weil die Pizzen, die wir hier so kennen, wie heißt der da, Pizza Hut oder halt so diese typisch amerikanischen Pizzen oder was wir halt hier auch oftmals von den Lieferdiensten so kennen, das sind ja eigentlich in Käse ertränkte
Hefebatzen.
Teigscheiben. Ja. Das hat mit einer Pizza, wie man sie in Palermo oder in auf Elba oder so kennt, eigentlich wenig zu tun. Dort sind ja die Pizzen eigentlich wirklich ganz, ganz dünne Hefeteige mit ganz wenig Belag, knusprig. Da ist eine Pizza auch nicht fett. Also da kommen ein paar Scheiben, wie heißt der Weiße noch? Sag's mir.
Mozzarella,
ein paar Scheiben Mozzarella drauf. Und das war's dann aber auch. Und nicht hier händeweise der Emmentaler. Oder noch besser Analogkäse oder irgend so ein Dreck. Hauptsache es zieht richtig. Also du, ich mag die schon auch mal zwischendurch, die mit richtig Käse. Aber das ist nicht das, was ich mir eine Pizza vorstelle.
Und wird dein Ofen, also der Ton, aus dem der Ofen besteht, wird der automatisch gebrannt dadurch, dass du darin Pizza backst, oder ist das nicht genug Temperatur?
Ich vermute, dass er durchaus auf der Innenseite mittlerweile sowas Ähnliches wie einen gewissen Brand hat. Ein echter Ziegelbrand, ich glaube, der brauchst 1000 Grad oder was. Also das ist enorm, was du für Ziegel brauchst, wenn du Ziegel wirklich brennen willst. Aber natürlich wird der, ich sag mal, angebrannt sein innen, nachdem der, ich weiß schon, zigmal schon im Einsatz war. Du kannst es auch nicht wirklich erkennen, weil die Kuppel ist, anfangs ist sie verrußt und wenn eine gewisse Temperatur erreicht ist, so, ich weiß nicht, ab 500 Grad oder was, oder 400 Grad, fängt der Ruß verbrennen an und dann ist die Kuppel innen einfach blank. Aber du siehst nicht, ob die jetzt rötlich ist, wie Ton sein müsste, oder ob die hellgrau ist. Das kannst du nicht wirklich erkennen. Aber ich vermute schon, dass zumindest der innere Bereich von dem Ofen mittlerweile, ja, ich sag mal, angebrannt ist. Wenn auch nicht natürlich durchgebrannt wie ein Ziegel. Ne?
Ja. Ein Satz ist mir hängen geblieben vorhin. Du sagtest, neue Europaletten seien verloren. Was bedeutet das?
Naja, wenn du dir neue nimmst und baust einen Ofen drauf, der weit über eine Tonne wiegt, dann wirst du die Europaletten nie mehr für was anderes verwenden können, sondern die sind halt dann einfach weg. Ich habe bei meinen dann außen ja noch so ein paar USB-Platten rumgemacht, weiß gestrichen, habe dann unten noch zwei Löcher reingemacht, dass ich den Ofen mit dem Gabelstapler rein- und rausschieben kann, weil er ist ja dadurch, dass er Ton ist, nicht wetterfest. Jetzt hatte ich die Wahl praktisch, den außen irgendwie nochmal mit einer Zementschicht zu verkleiden oder so, habe ich gesagt, komm, er steht eh bloß immer im Weg rum, wenn du ihn nicht brauchst, machst ihn so, dass du mit dem Gabelstapler hin und her fahren kannst.
Und das heißt, das Mobil ist dann auch tatsächlich mobil mit dem Gabelstapler und nicht mobil mal eben hin und her geschoben?
Nein, mobil mit dem Gabelstapler. Selbst wenn du das mit dem Hubwagen probierst, also du kannst mit dem Hubwagen bewegen, aber da kommt der Hubwagen echt an seine Grenzen. Also ich schätze den zwischen 1 und 1,5 Tonnen ungefähr, den Ofen. Und die Paletten habe ich dann auf der Vorderseite, habe ich praktisch die Innenteile rausgesägt sogar noch und habe Regale reingemacht, dass du Töpfe und so reinstellen kannst. Also ich sage einfach, die Paletten sind halt verloren, jetzt in Anführungsstrichen, so, die wirst du nie mehr für was anderes verwenden. Die sind einfach weg. Verstehe. Verbaut.
Hast du eigentlich noch andere Hobbys neben der Handwerkerei?
Ja, durchaus. Ich bin seit ich 13 bin, Jugendtrainer. Damals im Bodenturnen und Geräteturnen für Mädchen. Dann hatte ich noch Trampolin springen, dann kam die Bundeswehr und die Zeit, wo du als Arbeiten anfängst, da hast du dann erstmal 5-6 Jahre andere Sorgen, als wie irgendwelche Hobbys zu haben, wenn du einen vernünftigen Job machst. Ja, und seit, ich denke jetzt knapp 20 Jahren ungefähr, bin ich lizenzierter Jugendtrainer für Motocross. Ich trainiere Kinder, da gibt es vom Frankenfernsehen auch einen netten Bericht im Internet drüber, da kann man sich das mal angucken.
Ich habe, du sagtest zwar, du würdest mit allen möglichen Materialien bauen, aber ich habe den Verdacht, dass du im Wesentlichen Holz verbaust. Liege ich da richtig?
Ja, einfach deswegen, weil es leicht zu verbauen, einfach verfügbar, leicht bearbeitbar. Ich kann durchaus auch mit Metall, ich habe sogar eine kleine Drehbank zu Hause, Es ist aber halt doch immer mit Metall zu arbeiten etwas ja, langwieriger, schwieriger, zäher. Holz ist einfach dankbarer, wenn du auf die Schnelle was bearbeiten musst.
Schnelle Erfolge.
Schnelle Erfolge, genau.
Ja. Woher bekommst du eigentlich dein Material? Ist das alles, also du rennst zum Hornbach und kaufst welches oder glaubst du dir das irgendwo zusammen?
Das hängt davon
Holzabfälle
ab.
Und so.
Also ich lasse nichts stehen. Also ich schreie nicht nein, wenn mir irgendwo was zufliegt. Ich habe jetzt neulich erst wieder von einer Bekannten, meiner Frau, ihr Sohn arbeitet bei so einem Unternehmen, was so Storage anbietet. Weißt schon, so wo die Stadtmenschen ihr Gerümpel irgendwo in so ein 2-Quadratmeter-Ding reinstellen können.
Statt es wegzuwerfen, ja.
Statt es wegzuschmeißen, so ungefähr, ja, oder wo es mal einen Umzug lagern kannst, oder halt so Storage-Läden. Und die haben irgendwie ein Stockwerk mehr ausgebaut und da gab es Einwegpaletten, und zwar nicht so 0815 Einwegpaletten, wie man so kennt, sondern das waren Paletten, wo Rolltore drin befestigt waren zum Transport. Und das waren Kanthölzer, 10x8, schätze ich.
Fein.
Und die Dinger in 3 bis 4 Meter Länge und ich weiß nicht, wie viel Festmeter. Also sowas, da schreie ich nicht nein. Also sowas sichere ich mir so schnell ich kann. Ich habe den Vorteil, dass ich halt doch ein paar Quadratmeter hier Lager habe, wo ich auch wirklich was lagern kann. Manchmal überlege ich mir, nimmst du es mit oder nicht, weil auch diese Lagerfläche ist natürlich endlich. Aber das sind halt so Sachen, da musst du dann wirklich mal zuschlagen. Oder wie gesagt, mit den Europaletten. Jetzt ist die Spedition weg. Europaletten kosten auch gebraucht Geld. Also es gibt Aufbereiter, die gebraucht ankaufen. Da hatte ich einen Riesendusel, dass das dem anscheinend zu blöd war. Und der hat gesagt, komm, fahr vorbei, nimm sie mit. Und das war hier von mir vielleicht Luftlinie nicht mal 100 Meter weg. Da konntest du auch den Hänger mal so voll machen, dass der Trachtenverein unter Umständen etwas gehustet hätte. Ja, der hätte die Rennleitung, hätte da wahrscheinlich Augenkrebs bekommen. Aber irgendwie kannst du ja nicht 400 Mal fahren. Also da habe ich schon einiges an Material mir geholt. Und wie gesagt, ich habe die dann auch verarbeitet, wie eben zum Beispiel zu dieser Werkbank, die du ja, denke ich, auch gesehen hast. Die besteht ausschließlich aus recyceltem Europalettenholz.
Wie groß ist dieses Ding? Das ist das gefühlt 12 Meter.
Okay, also es ist nicht ganz 12, es ist tatsächlich 1,20 Meter tief und ungefähr 2,50 Meter, 2,70 Meter lang und ja, geschätzt zwischen 200 und 300 Kilo schwer.
Wie hast du das gebaut? Also Kanthölzer aneinander geleimt und
fertig? Ja, ich habe die Europaletten haben ja, wenn du dir so eine Europalette vorstellst, von oben, wenn du drauf guckst, haben die 3 dicke Hölzer und 2 dünne Hölzer. Und die dicken Hölzer habe ich alle erstmal geborgen. Da gibt es auch ein nettes Video drüber. Europaletten zu zerlegen, das ist eine Wissenschaft für sich. Normale Paletten ist überhaupt kein Problem. Kuhfuß oder was auch immer, die kriegst du alle auseinander. Aber die Europaletten, die haben solche Drallnägel.
Und Drallnägel
sind Nägel, die haben einen Drall. Also das sind keine Nägel, einfach eine glatte Stange, die du irgendwann in Holz reindrischst, sondern sieht aus, ich sag mal fast wie ein Gewinde, nur länger. Also wie so ein gezogener Luftgewehrlauf, so ein Drall. Und diese Nägel, die halten wie die Pest. Also die rauszuziehen ist annähernd unmöglich. Dazu kommt, wenn du jetzt an dem Holz quasi mit einem Kuhfuß oder mit einem Hebel oder mit irgendwas rangehst, dann ziehst du oftmals die Köpfe einfach durchs Holz. Das heißt, das Holz ist dann auch kaputt, weil es riesige Löcher hat. Ja. Ich meine, so ein normales Loch von einem Nagel, das kannst du eigentlich bei so gut wie jedem Projekt einfach akzeptieren, wenn es jetzt nicht irgendein Showprojekt fürs Wohnzimmer ist. Ja, aber ansonsten, wenn du irgendwelche Nutzprojekte machst, so ein Nagelloch, das juckt keinen Menschen. Aber wenn du natürlich Löcher drin hast, wo es den Kopf durchgezogen hat, wo es einen kleinen Finger durchstecken kannst, das geht ja nicht, ne? Und ja, ich habe dann irgendwann mal durch Zufall auch wieder, da kannst du wirklich nur sagen, dem Internet sei Dank, was du da heute an Möglichkeiten hast, Informationen dir anzusaugen, von so einem professionellen Palettenrecycler gesehen, wie die diese Paletten reparieren. Und die schneiden eben mit der Säbelsäge einfach die Bretter, also parallel zu den Brettern einfach die Nägel ab. Und dann kannst du einfach diesen Restnagel, der noch drin ist, mit dem Durchschlag klick, klick, und das funktioniert wunderbar. Und damit kriegst du also eine relativ hohe Ausbeute an verwertbarem Holz raus. Die habe ich dann durch die Hobelbank gejagt, damit sie schön glatt sind links und rechts. Damit werden sie natürlich ein bisschen dünner. Habe die dann zu Paketen verleimt und letztendlich besteht diese ganze Werkbank aus solchen hochkant verleimten, dicken Europalettenbrettern, die ich mal zu einer riesengroßen Werkbank gemacht habe. Und das Schöne ist halt, die ist so stabil, da wackelt nichts, da ruckelt nichts. Also
und sieht super aus.
Dankeschön.
Also hast du so wie so ein stabverleimter Boden.
Ne? Richtig, wie so ein Deckboden eigentlich, ja, so genau. Ungefähr. Und ja, ich habe dann vorne ja die Beine, die sind in Wirklichkeit sind ja auch fest verleimt, auch wieder mit verleimten Europaletten, habe aber einfach zur Show, damit man auch sieht, es sollen Europaletten sein, habe ich ja vorne dann diese Klötzchen, die in den Paletten immer drin sind, habe ich ja links und rechts dann nochmal gestapelt, quasi als Sichtbeine sozusagen, einfach um zeigen zu können, ja, das sind Europaletten. Die haben keine tragende Funktion, das ist einfach ein Show-Element, damit man sieht, ja, das waren mal Europaletten.
So, wenn du schon mit Drallnägeln kommst, lass doch mal über Werkzeug reden. Wie bist du da ausgestattet? Hast du irgendwie riesige Spezialmaschinen oder hast du eigentlich so den, ich sag mal, normalen Heimwerkerbedarf bei dir zu Hause stehen?
Also Spezialmaschinen nicht wirklich. Ich habe, ja, sukzessive kommt natürlich das eine oder andere dazu. Ich habe jetzt vor 2 Jahren, habe ich mal auf eBay Kleinanzeigen eine Bandsäge geschossen. Die hatte ich bis dato nicht. Ist schön, wenn man sie hat, macht viele Sachen einfach leichter. Muss man nicht haben. Was ich wirklich als angenehm empfunden habe, ich habe mich lange Zeit mit ja üblichen Heimwerkerkreissägen beholfen. Wenn es dir da mal dann an eine gebrauchte Formatkreissäge rankommt, ich habe eine alte Scheppach irgendwie aus den 70er Jahren restauriert, da gibt es übrigens auch ein Video drüber. Wenn du das dann einmal zum Vergleich hast, da so eine, ich sag mal, nicht böse nehmen, Baumarktsäge. Also jetzt einfach als, ich weiß, im Baumarkt gibt's auch Bosch und Hitachi und so. Ich meine jetzt so eine typische Baumarktsäge.
So, ja, so das, was ich kaufe, wenn ich reingehe und denke, Kreissäge.
Ich brauche eine billige Kreissäge, irgendwo für 100, 150, 200 Euro. Und du vergleichst sowas dann mit einer Formatkreissäge von Scheppach aus den 70ern, weil da war das noch wirklich Qualität. Das macht das Basteln und Leben dann natürlich schon um Klassen leichter. Wo ich mich etwas zurückhalte mit irgendwelchen Marken oder ähnliches, das ist alles, was Schleifen, Bohren, ich sag mal, alles, was sich rund dreht, kannst du heute wirklich auch was Günstigeres kaufen. Das reicht für den normalen Handwerker, Heimwerker mit Sicherheit aus, weil du setzt das Ding ja nicht jeden Tag ein. Und ich sag mal, wenn du heute Heimwerker bist und hast eine 3-Zimmer-Wohnung irgendwo in Berlin, warum sollst du dann irgendwelches Markenwerkzeug kaufen für 250 Euro, wenn das gleiche Ergebnis mit 25 Euro auch zu erreichen ist und nur 30 Sekunden länger dauert und das Gerät vielleicht nach 25 Jahren kaputt geht und das Markengerät hätte 50 gehalten. Weißt du, also irgendwo gibt es da Grenzen. Nein, ansonsten, ich habe schon eine relativ vollständige Ausstattung, was normales Geräte angeht, ob das jetzt Schraubgeräte, also Akkuschrauber, Bohrer, Schleifer, Bandschleifer, Exzenterschleifer, also so die Standardgeräte, kleine Flex, große Flex, was man hat, wenn man ein bisschen bastelt, das ist definitiv alles vorhanden, aber so die typischen Spezialgeräte, was viele haben, ja, und da brauchst du dieses und jenes.
Wickelbohrmaschine.
Ja, also ich habe dann irgendwann auch mal eine Säulenbohrmaschine mir geschossen, als sie sich mal günstig ergeben hat, hat mir auch nicht wirklich gefehlt. Macht im Nachgang natürlich, wenn du sie hast, das Leben schon auch wieder ein bisschen leichter. Ich habe sie kennen und lieben gelernt, als ich angefangen habe, für diese kleinen Twizzies Schienen zu bauen, die die TÜV-gerechte Adaption von einem Smart-Sitz in diesen kleinen Renault ermöglichen, weil der hat von Natur aus ab Werk nur eine Plastikschale und wenn du da größer bist wie 1,70, dann ist das läuft eigentlich nach Genfer Konvention unter Folter, wenn man mit sowas fahren muss. Und ich habe immer geguckt, wie kriege ich da einen vernünftigen Autositz rein. Und hab's dann also tatsächlich.
Wir müssen früher anfangen. Also dann reden wir jetzt mal über deinen Twizy. Also gut. Twizy ist ein Elektro, ist es ein Automobil eigentlich? Nee, es ist ein Sonder-Kfz, oder?
Es ist ein L7E, es ist ein leicht irgendwas. Also es ist eine eigene Spezifikation innerhalb der Kraftfahrzeuge. Es ist ein Kraftfahrzeug, ganz normal. Mhm.
Also im Grunde genommen ist es ein zweisitziges, vierrädriges, überdachtes Elektromotorrad, wenn man so will, oder? Kann man das so beschreiben?
Ja, ein Go-Kart mit Dach.
Gucker mit Dach.
Genau.
Aber man sitzt hintereinander, ne?
Du sitzt hintereinander, hat den Vorteil, du siehst mich ja auf den Bildern, ich bin jetzt mit knappen 1,90 Meter und bayerischen Figur nicht unbedingt der Allerschmälste. Und ich habe mich mal irgendwann in einen Q7 gesetzt und habe die Tür zugehaut und hätte man dann fast Schlüsselbein gebrochen. So eng ist die Karre innen. Ey, wie man so ein Auto bauen kann, das ist mir ein absolutes Rätsel. Ich habe, als ich noch gearbeitet habe, einen CLK, einen Mercedes Cabrio gehabt, der auf der alten E-Klasse basiert hat. Das war ein unwahrscheinlich tolles Auto, das war komfortabel, das war groß innen. Und nachdem der dann irgendwann 10 Jahre alt war und 300.000 Kilometer drauf hatte, wollte ich mir den Nachfolger zulegen. Auch wieder das CLK Cabrio und der war dann basierend auf der C-Klasse. Du musst einen Schuhlöffel nehmen, dass du da reinkommst. Also das Ding ist einfach ausgefallen.
Ja, aber wie kommt man von da aus denn dann zum Twizy?
Ja, jetzt pass auf, jetzt kommt's eben. Der Twizy, das glaubst du nicht, was der innen Platz hat. Es sitzt keiner neben dir. Hm. Und damit hast du links und rechts Luft im Prinzip, das kannst du niemand. Also es glaubt einfach keiner, der dieses kleine Plastikschüssel sieht, was da innen. Die grinsen immer, wenn ich aussteige, weil die glauben immer, da steigt jetzt einer außen mit 1,65 Meter oder sowas, nicht mit 1,90 Meter. Das ist echt der Brüller. Wie ich zu dem kam, also ich hatte immer schon, also ich habe ja auch so elektrisch ein bisschen ein Faible hier durch die Photovoltaik und. Und hab mir dann gedacht, Mensch, so ein Elektromoped wär's mal. Und das war vor 2012, also jetzt vor 8 Jahren. Da war die Auswahl noch so, dass der entweder irgend so ein China-Kracher, wo es beim Losfahren anschieben muss, damit er sich bewegt, so ein Mofa quasi. Also sag mal, mit weniger Kraft wie heute ein E-Bike, also nichts Brauchbares. Oder es gab damals genau ein Moped, das hieß damals Vectrix. Das hatte, glaube ich, 30 PS und das ging wie Hulle. War nicht wirklich billig. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, da könntest du doch machen. Habe mich da so langsam mit dem Gedanken angespielt, es könnte in die Richtung gehen. Und das lief auch parallel zu mit der Zeit, als abzusehen war, dass das mit dem Arbeiten aufhören ganz gut hinhauen könnte. Und ich habe dann mich fast, ja doch, da habe ich mich umgeschaut. Dann irgendwann hat meine Tochter, glaube ich, mal ins Krankenhaus gefahren. Die hatte eine Nasen-OP, irgendwas. Und fahre an so einem Renault-Händler vorbei und sehe da einen Autotransporter stehen. Und da steht sowas drauf und das schaut total niedlich aus. Ja. Aber was ist denn das? Hab meine Tochter abgeliefert, hab gesagt, pass auf, ruf mich an, ich bin da drüben auf der anderen Straßenseite, ich guck mir das Ding da mal an. So, bin da rüber, hab mir das angeschaut, und dann kam da irgend so ein Herr in so einem Monteurkombi auf mich zu, ja, ob er mal ein rotes Kennzeichen hinschrauben soll. Das war der Vertriebsleiter, ganz sympathischer Mensch. Sag ich, nee, sorry du, also, aber ich komme auf das Angebot zurück, aber ich bringe meine Frau mit. Weil wenn du mich jetzt da anfickst mit der Karre und ich will die haben und ich habe meiner Regierung vorher nicht Bescheid gesagt, dann habe ich unter Umständen ein Problem. So, gut, also ich habe mir das Ding angeguckt, Tochter kam zurück, Thema, alles erledigt, fahr heim, erzählt es meiner Frau, sie sagt, naja Gott, dann schauen wir es uns halt mal an. Also haben wir einen Termin gemacht, hingefahren. Meine Fresse, ist das ein lustiges Kistchen. Hat so Scherentüren, die gehen nach oben auf. Fenster hat er gar keine, kommen wir vielleicht noch drauf. Ja, und das, also einfach lustig. Ist ein Fahrgefühl wirklich wie ein Go-Kart. Das Ding liegt auf der Straße wie ein Brett. Hat nur, ich glaube, 15 kW oder 18 PS. Also es hat nicht nominal nicht wirklich viel Leistung. Es hat, glaube ich, beim Gasgeben sogar noch ein bisschen mehr. Da gibt es bei den Elektroautos das nicht wie bei den Benzinern, die in maximaler Höchstleistung angegeben werden, sondern die Elektroautos werden so in Durchschnittsleistung angegeben und die können beim Beschleunigen, dürfen die noch ein bisschen mehr haben. Und wiegt aber nur 500 Kilo. Und jetzt ist ja generell so, dass ein Elektromotor einfach ein ganz anderes Anfahrtsdrehmoment hat wie ein Benziner.
Du hast ein volles Drehmoment ab der ersten Sekunde.
Ab der ersten Umdrehung mehr oder weniger. Ja. Ja. Und also das Ding macht einfach irre Spaß. Und also ich bin halt dann eine Probefahrt, also wir sind zu zweit, die Probefahrt, das waren keine 2 Kilometer, dann war für mich eigentlich klar, der Kessel war geflickt, sagt man in Niederbayern, glaube ich. Gell? Also,
was hat man eigentlich für eine Reichweite?
Es hängt stark vom rechten Fuß ab. Du kannst, wenn es Sommer ist, warm ist und du fährst vernünftig, hast du realistisch um die 70 Kilometer. Du kannst auch 90, aber dann macht's Fahren keinen Spaß mehr. Du kannst auch im Winter bei Gegenwind, nasser Fahrbahn und minus 5 Grad und Südwesttangente Vollgas, das ist bei uns die Stadtautobahn hier, dann ist aber nach 30 Kilometer Feierabend.
Ist der überhaupt irgendwie winterfest, der Wagen?
Nur ist die Frage, wie winterfest bist du?
Okay.
Nein, also Daunenjacke, ja. Spaß beiseite. Also viele Leute erschrecken da, weil sie sagen, also, das war auch für mich ein Marketingfehler von Renault. Die haben 2 Fehler gemacht. Der erste Fehler war, die haben das Ding beworben für den urbanen Yuppie, für den Hipster und was. Wer hat die Dinger gekauft? Also bis 2016 war, glaube ich, der jüngste Twizy-Besitzer war, glaube ich, 45. Gekauft haben ihn Leute, die, ich sag mal, das nötige Spielgeld hatten, sich sowas leisten zu können, die nötige Reife hatten, auf eine Hayabusa zu verzichten. Und also, wir waren der Club der alten Männer. So kann man das eigentlich sagen. Als Ersatz für die fette BMW, weil das Moped, da tut ans Kreuz weh und dann hat man sich ein Zwisi zugelegt. Also das war damals. Ja. Heute ist es ein bisschen anders, seitdem es die Dinge auch in Gebrauch gibt. Wir haben zunehmend mehr Frauen, wir haben auch Studenten und, und. Also es hat sich jetzt schon deutlich geändert, auch, ich sag mal, mit der Verbreitung der Elektromobilität. Anfangs war das der Club der alten Männer, wobei jetzt alt in Anführungsstrichen, also ich sag mal so zwischen 40 und 60 war so der typische Zwisi-Käufer und Renault hat den beworben für den 23-jährigen Hipster. Also das war der erste Fehler. Der zweite Fehler, Renault hat den ursprünglich völlig ohne Türen gebracht. Ganz ohne Türen. Und das haben sie anscheinend Gott sei Dank gemerkt, das geht gar nicht. Die Türen gab es dann zu ziemlich von Anfang an gegen Aufpreis.
Aber die hatten keine Fenster drin, ne?
Das die haben so immer noch keine Fenster. Also wenn du heute einen Twizy kaufst ab Werk, der wird mittlerweile in Südkorea gebaut. Was es allerdings mittlerweile gibt, es gibt Zulieferer hier in Deutschland, die sogar TÜV-zugelassene Scheiben haben.
Ja, aber das ist doch nichts für Leute wie du bauen sich dann doch mit Sicherheit was,
oder? Ja, also
das hast du ja eben schon angedeutet,
dass das ist so eine
Dauerbaustelle. Ne?
Wir haben das Thema des Teufels üble Vettern in Deutschland, das Fenster, der TÜV. Mhm. Und wenn du einfach mal so eine Scheibe in ein Fahrzeug reinbaust, da ist kein E-Norm, DIN, irgendwas, Formular-Papale dabei, ist das eine bisschen heikle Geschichte. Und deswegen ist da, also ja, es gab natürlich den einen oder anderen, der sich anfangs dort Lösungen gebastelt hat. Es gab auch von französischen Zulieferern Scheiben, das waren Folienscheiben, die auch durch über Renault vertrieben wurden, allerdings nur in Frankreich, in Deutschland wohl wieder wegen am TÜV nicht. Die waren natürlich gut, denn da war Renault eingeprägt. Und das hat natürlich kein Polizist gewusst, wenn da Renault drauf stand, da hat keiner mehr nach einer E-Nummer geschaut. Wenn da Renault eingeprägt war, dann war das Thema durch, also es hat keinen interessiert. Mittlerweile gibt es Scheiben aus Südkorea, auch wieder ohne deutschen TÜV, aber dafür mit Schiebefenster. Das ist auch sehr schön, weil die deutschen Scheiben sind reine Steckfenster. Aber ich sag mal, um der ganzen Frage einfach zuvorzukommen. Ich habe auf dem kleinen Twizy, also auf meinem Haupt-Twizy jetzt knapp 90.000 Kilometer drauf.
Der feine Herr hat mehrere.
Kommen wir gleich dazu.
Okay.
Ein bisschen mehr. Ich habe fast 90.000 Kilometer auf meinem Haupt-Twizy drauf. Ich fahre ihn 365 Tage im Jahr ohne Scheiben. Müsste ich, wie mein Schwiegersohn, der auch einen fährt, in der Früh eine Dreiviertelstunde im Winter in die Arbeit fahren, hätte ich auch Scheiben. Dadurch, dass ich hier meine Wege sich im Bereich 5, 6, 8, 10 Kilometer bewegen, es ist nicht die Temperatur, die dir im Winter Schwierigkeiten macht, es ist die Dauer.
Ja.
Wenn du rausgehst in die Bushaltestelle und weißt, dein Bus kommt in 8 Minuten, ja, dann ziehst du doch auch nicht 8 Lagen Klamotten an und noch 2 lange Unterhosen. Dann ziehst du eine Jacke an und gehst raus und wartest auf den Bus.
Und genauso bekommst du in die Kiste eigentlich eine Heizung rein irgendwie?
Nein, definitiv nicht. Also ich habe jetzt eine Sitzheizung drin und das hilft so wahnsinnig viel, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wenn du im Winter einfach einen warmen Po hast, einmal kurz den Po warm gemacht und das Thema ist durch, der ist vorne so windstill, dass du im Prinzip, wenn du im Winter, wenn du hauchst, bleibt der Hauch vor dir stehen. So windstill ist der. Also du, wenn du ganz dünne Baumwollhandschüchen hast, damit du dieses kalte Lenkrad nicht anlangen musst, und hast eine normale Jacke und eine normale Hose und du hast nicht länger als eine Viertelstunde, 20 Minuten, dann brauchst du dich nicht, obwohl er keine Scheiben hat, brauchst du dich nicht besonders anziehen oder irgendwelche Aktionen veranstalten. Wie gesagt, schwierig wird's, wenn es länger wird wie 20 Minuten. Setz dich mal im Winter 20 Minuten auf eine Parkbank und beweg dich nicht.
Ja.
Dann krabbelt dir langsam aber sicher an jedem Loch, das du hast, an der Hose, an den Ärmeln, am Hals, überall krabbelt dir so ganz langsam die Kälte rein. Und dann ist es so, also dann machen Scheiben wirklich Sinn. Für jeden, der sagt, Mensch, ich bin hier im Bereich unterwegs, 10 Minuten, Viertelstunde in die Arbeit. Hey, bis du in der Arbeit bist, die Viertelstunde, dann sagst du so, langsam in die Finger, jetzt aber ein bisschen kühl. Dann bist du ja schon da, wo ist denn jetzt das Problem?
Ich habe nicht aufgepasst, das heißt, du hast jetzt 4 Twizys.
Ja, ich habe 7. Also
von den sieben
fahren aber nur 5. Also 2 sind im Prinzip Teileträger und 5 sind angemeldet. Wie gesagt, die Schwiegerkinder und Frau fahren auch. Also wir haben 4 im Dauerrollen und einen quasi als rollende Reserve sozusagen.
Du klingst gerade so, als hätte dieser Twizy alle anderen Projekte, an denen du so arbeitest, ja, in den Schatten gestellt. Bleibt jetzt viel liegen bei dir?
Nein. Du, den habe ich ja seit 2012. Also der begleitet mich eigentlich so toujours durch. Der ist mal, wenn wieder was gemacht werden muss, dann wird was gemacht. So in Wellen. Ja. Ich hatte damals mit dem Sitz die Schnauze voll, dann habe ich den Sitz 2 Jahre liegen lassen und dann rappelst dich halt wieder zusammen und dann gibst du mal wieder Gas. Thema Geduld. Weißt du, wenn's beim fünften Mal nicht klappt, dann hast du beim sechsten Mal die Schnauze voll. Und dann musst halt nach 2 Jahren neuen Anlauf nehmen und dann hältst vielleicht auch das 7. Mal noch durch. Und siehe da, das 7. Mal war dann dieses Mal, wo du gesagt hast, jetzt passt's, ja. Also nein, also wie gesagt, überlagern, nein. Das Ding begleitet mich einfach, ich sag mal, jeden Tag meines Lebens, weil du halt jeden Tag drin fährst und wie gesagt, du überlegst dir, wenn du abends heimfährst, wie fährst du heim, dass der Weg nicht so kurz ist?
Ja.
Also die Mädels von der Sprechstundenhilfe von meinem Ohrenarzt hier am Ort, der fährt auch ein Twizy, die sagen, wenn der Chef reinkommt, wir sehen wie er reinkommt, sehen wir, ob er mit dem Auto oder mit dem Twizy da ist.
Ja.
Das glaubt dir kein Mensch, wenn du so ein Ding noch nie gefahren bist. Es gibt eine Gruppe auf Facebook, Twizy ist kein Auto, Twizy ist eine Lebenseinstellung. Da ist was dran, ja.
Du, mir musst du nicht erzählen, ich bin Vespa-Fahrer. Also.
Okay, gut, das ist das Gleiche. Das ist nicht das Beste, genau. Nicht das Schönste, nicht das Schnellste, nicht. Aber es ist genau. Eine Vespa, ja.
Genau, genau das. Und es ist aus Blech.
Ja.
Woran arbeitest du denn eigentlich aktuell?
Jo, aktuell, gut. Aktuell ernte ich Akkus. Ich schäle alte Notebook-Akkus ab. Es gibt diese 18650-Zellen. Das sind so Lithium-Ionen-Zellen, wo auch zum Beispiel der Tesla, glaube ich, weiß nicht, 5000 Stück an Bord hat oder irgend sowas. Das hat jedes Notebook, jeder mobile Drucker. Alle haben diese Lithium-Akkus drin. Und ich habe da ein Projekt im Internet gesehen, das nennt sich Powerbank. Und Powerbank heißt letztendlich ein standfester oder auch mobiler Akku, womit du einfach Energie zwischenspeichern kannst. Und meine erste Photovoltaikanlage hier in der Halle, wo ich mein Büro habe, läuft in, ja, ich glaube in 4 Jahren oder was, aus der EEG-Förderung. Und da mache ich mir jetzt eben Gedanken, was kann ich mit diesem Strom anstellen? Kriege ich es unter Umständen hin, einen Anhänger für den Twizy zu bauen, wenn ich hier abends wegfahre, nehme ich den mit heim und stecke ihn abends in die Garage ein. Und zwar nicht dafür, dass der Twizy lädt, sondern dafür, dass der Anhänger mein Haus lädt.
Okay, du hast die Photovoltaikanlage auf deiner Halle.
Ja, ich habe eine große 30 kW auf der Halle und die produziert, also die ist aus 2005, also das kannst du dir vorstellen, damals war dieses Thema Eigenverbrauch oder so, war keine Diskussion, du hast eingespeist und fertig. Und wenn die hier ausläuft, da gibt's ja jetzt die wildesten Ideen, die die Großindustrie da an den Tag legt, zur Rettung ihrer eigenen Interessen, dass du diesen Strom nicht selber verbrauchen darfst, sondern den musst du für 10 Cent an den Erzeuger geben und musst dann für 30 Cent wieder zurückkaufen. Also das sind momentan so die Ideen, wie man die Leute dazu bringen will, dass die ihre Dachsysteme weiter betreiben. Wie gesagt, bevor ich das mache, zünde ich's an. Nein, ich will eben gucken, dass ich mir da eine nach Möglichkeit mobile Einheit baue, die ich entweder als Rage Extender für den Twizy verwenden kann, um dort auf eine Reichweite von 120, 130 Kilometer zu kommen. Die Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 eben, um hier tagsüber das Ding zu laden. Und wenn ich abends nach Hause fahre, wann brauchst du zu Hause Strom? Wenn du abends zu Hause bist, überall brennt Licht, Fernseher, sonst was. So, und dafür brauchst du dann irgendwo deine 4-5 kW am Abend und die könnte ich mobil mitnehmen. Und das ist was, wo ich jetzt anfange, mich einzulesen. Und das ist halt auch so ein Thema, da musst du schon eine gewisse Vorsicht an den Tag legen, weil da arbeitest du mit Energien, die dort gespeichert sind, mit Brandlasten, mit, ich sag mal, das ist nicht so, wie wenn es dir eine Taschenlampe hier kurz schließt oder so. Ja? Also ja. Da muss man dann schon auch wissen, was man tut und wie man es tut und entsprechende Vorsicht walten lassen. Also da arbeite ich mich jetzt so sukzessive ran, da werde ich jetzt mal klein anfangen und mal schauen, wie weit man das hinbringt. Und ich habe eben bei einer Insolvenzauktion vor kurzem eine Charge mit alten Notebook-Akkus ersteigert. Was ist denn an die, ich weiß nicht, 500 Akkus oder irgendwas, das sind vielleicht 2.500 Zellen. Und die musst du natürlich alle erstmal rauspopeln aus diesen Plastikhüllen, wo die serienmäßig verbaut sind. Also da hast du richtig kräftig zu tun, jeden einzelnen Akku messen, jeden einzelnen Akku die Kapazität messen, beschriften, weil die musst du dann ja passend zusammenstellen, dass nicht der eine Pack mehr hat, der andere. Also das ist schon ein nicht ganz so undiffiziles Thema und wie schon gesagt, ich finde es halt einfach so geil, dass du heute dank dem Internet so viel dir aneignen kannst. Ich muss so lachen. Meine Kinder, die sagen immer, wenn es der Horni nicht hat, dann geht's zum Papa, da ist es. Die wissen ja, dass ich da einen Schlag habe. Und schicken mir neulich ein Video, wir lernen jetzt Terrasse machen mit der Hornbach Meisterschmiede. da hat Hornbach den Trend der Zeit ja erkannt und macht hier diese Videos so ein bisschen, um den Leuten die Angst zu nehmen. Und es gibt ja vieles, wo ich sage, das kann man ruhig als Privatmann auch versuchen. Ich würde halt mal die Finger lassen von, ich sage mal in Anführungsstrichen, Gasleitungen. Da lässt man die Finger davon. Ich wäre halt ein bisschen vorsichtig mit Wasser, wenn ich es noch nie gemacht habe. Und ich will es irgendwo machen, wo ich es hinterher zuputze und es ist unter der Wand, wenn ich es noch nie gemacht habe. Aber wenn ich irgendwo draußen einen Wasserhahn, der mir über den Winter kaputt gegangen ist, ersetze, ja, muss ich da wirklich jetzt einen Handwerker holen? Oder wenn ich sage, ich möchte ein kleines Terrassel im Vorgarten machen mit 5 Quadratmeter. Ja, warum probiert man es denn nicht mal selber? Da schaut man sich 2, 3 Videos an. Was soll denn mehr passieren, als dass es nicht ganz grad wird? Dann rupft man die 5 Quadratmeter raus und macht es ein zweites Mal. Beim zweiten Mal wird schon gerade.
Christian Staffler, vielen Dank.
Gern geschehen. Komm, sei, ja, yippie, yippie.